Liebe Zuhörer unseres Radios, bei der Auslegung des Jesusbuches von Papst Benedikt sind wir bei der eschatologischen Rede bei der Zerstörung des Tempels in Jerusalem angelangt. Wir haben gestern gehört, was sich hier abgespielt hat von militärischer Seite her. Und jetzt geht es um eine theologische Deutung dieses Ereignisses. Am 5. August des Jahres 70 sind die Opfer im Tempel eingestellt worden. Rückblickend hat Gregor von Nazianz, ein Kirchenlehrer, der 390 starb, vom Ende des Jerusalemer Tempels her so etwas wie eine Periodisierung der Religionsgeschichte versucht. Er spricht von der Geduld Gottes, der dem Menschen nichts Unverständliches auferlegt. Gott verfährt wie ein guter Erzieher oder ein Arzt. Er schafft langsam gewisse Bräuche ab, duldet andere und führt so den Menschen voran. Das ist übrigens auch der Schlüssel, um das Alte Testament zu verstehen. Gott macht Heilsgeschichte mit den Menschen, wie sie sind. Und das sind eben Leute, die in einer Vielehe leben, Polygamie, die patriarchalisch strukturiert und aufgestellt sind in ihrer Gesellschaftsordnung, die Blutrache kennen. Alles Dinge, die uns vielleicht stören. Aber er nimmt, das ist ja auch der Vorteil dann dieser Situation, die Menschen so, wie sie eben sind und führt sie dann zu dem hin, wo er sie in Christus haben möchte. Und deshalb gibt es auch eine gewisse Stufung und ein Reifen des Menschen und der Heilsgeschichte. Gott schafft langsam gewisse Bräuche ab, duldet andere, so Gregor von Nazianz, und führt den Menschen voran. Zitat: Es ist keine leichte Sache, geltende und seit langem in Verehrung stehende Bräuche zu ändern. Was will ich denn sagen? Das Erste Testament unterdrückte die Götzen, duldete aber die Opfer. Das Zweite machte den Opfern ein Ende, untersagte aber nicht die Beschneidung. War dann die Unterdrückung dieses Brauchs einmal angenommen, so verzichteten die Menschen auf das, was nur geduldet war. Zitat Ende. In der Perspektive des Kirchenvaters erscheinen auch die Opfer, die von der Tora vorgesehen sind, nur als Duldung. Als eine Etappe auf dem Weg zur rechten Gottesverehrung, als Vorläufiges, über das der Weg hinausführen musste, und über das Christus auch hinausgeführt hat. Aber nun stellt sich ganz entschieden die Frage, wie hat Jesus selbst das gesehen? Und wie haben die Christen ihn verstanden? Wie weit die einzelnen Details der eschatologischen Rede Jesu auf sein eigenes Wort zurückgehen, brauchen wir hier nicht zu untersuchen. Dass er das Ende des Tempels, und zwar sein theologisches, heilsgeschichtliches Ende vorausgesagt hatte, steht außer Zweifel. Dafür birgt neben der eschatologischen Rede vor allem der Spruch vom leergelassenen Haus, von dem wir ausgegangen sind, und das Wort der Falschzeugen im Prozess Jesu. Jesu wird ja angeklagt, beschuldigt, dass er diesen Tempel niederreißen hätte wollen. Als Spottwort kehrt es unter dem Kreuz wieder, und bei Johannes in der rechten Fassung ist es im Mund Jesu selber wiedergegeben. Jesus hatte den Tempel als Eigentum des Vaters geliebt und gern in ihm gelehrt. Er hat ihn als Haus des Gebets für alle Völker verteidigt und ihn dafür zu bereiten versucht. Aber er wusste auch, dass die Zeit dieses Tempels vorbei war und dass Neues kommen würde. Das hing mit seinem Tod und seiner Auferstehung zusammen. Die wertende Kirche musste diese weithin geheimnisvollen Wortsplitter Jesu, seine Worte über den Tempel und vor allem über Kreuz und Auferstehung zusammenhören und zusammenlesen, um in ihnen schließlich das Ganze zu erkennen, das Jesus hatte sagen wollen. Dies war keine leichte Aufgabe, aber sie wurde vom Pfingsten an in Angriff genommen und wir dürfen sagen, dass alle wesentlichen Elemente der neuen Synthese in der paulinischen Theologie bereits vor dem äußeren Ende des Tempels gefunden waren. Paulus hat ja in den 40er, 50er Jahren gewirkt. Über das Verhältnis der frühesten Gemeinde zum Tempel sagt uns die Apostelgeschichte: Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel. Das Brot brachen sie in ihren Häusern und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfachheit des Herzens. Es werden also zwei Lebensorte der wertenden Kirche genannt. Für Predigt und Gebet trifft man sich im Tempel, den sie weiterhin als Haus des Gotteswortes und des Betens ansieht und auch annimmt. Das Brot und dessen Brechen, die neue kultische Mitte der Existenz der Gläubigen, geschieht dagegen in den Häusern als den Orten der Versammlung und der Gemeinsamkeit vom auferstandenen Herrn her. Brotbrechen war früher das Wort, die Bezeichnung für die Eucharistie, also ein kleines liturgisches Detail hat das Ganze gekennzeichnet und den Namen gegeben. Fractio Panis im Lateinischen. Auch wenn noch keine ausdrückliche Distanzierung von den gesetzlichen Opfern vorgenommen ist, so zeichnet sich doch eine wesentliche Unterscheidung ab. Was bislang die Opfer gewesen waren, wird abgelöst durch das Brotbrechen. Hinter diesem schlichten Wort aber verbirgt sich der Hinweis auf das Vermächtnis des letzten Abendmahls, auf die Gemeinschaft im Leib des Herrn, auf seinen Tod und seine Auferstehung. Für die neue theologische Synthese, die das heilsgeschichtliche Ende des Tempels in Tod und Auferstehung Jesu bereits vor der äußeren Zerstörung des Tempels gesehen sieht, stehen zwei große Namen, Stephanus und Paulus. Stephanus gehört in der Jerusalemer Urgemeinde der Gruppe der Hellenisten zu, einer Gruppe griechisch sprechender Judenchristen, die in ihrer neuen Art, das Gesetz auszulegen, das paulinische Christentum vorbereiteten. Die große Rede, mit der nach dem Bericht der Apostelgeschichte Stephanus seine neue Sicht der Heilsgeschichte darzustellen versuchte, bricht an der entscheidenden Stelle ab. Der Zorn seiner Gegner ist bereits aufs Äußerste gesteigert und entlädt sich in der Steinigung des Verkünders. Aber worum es eigentlich ging, ist in der Darstellung der Anklage ganz klar ausgesprochen und sie wird dem Synedrium vorgelegt. Wir haben ihn nämlich sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diesen Ort, das heißt den Tempel, zerstören und die Bräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Es geht um Jesu Wort vom Ende des steinernen Tempels und von dem ganz anderen neuen Tempel, das Stephanus sich zueignet und offenbar in die Mitte seiner Verkündigung gestellt hat. Auch wenn wir die theologische Vision des heiligen Stephanus nicht im Einzelnen rekonstruieren können, so ist doch ihr Wesentliches klar. Die Zeit des steinernen Tempels und seines Opferkultes ist vorbei. Denn Gott selbst hat gesagt, Zitat aus der Apostelgeschichte, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was wäre das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Oder welcher Ort kann mir als Ruhestätte dienen? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Stephanus kennt die Kultkritik der Propheten. Für ihn ist mit Jesus die Zeit der Tempelopfer und so auch die Zeit des Tempels selbst vorbei. Die Prophetenworte treten nun in ihr volles Recht. Neues hat begonnen, indem sich das eigentliche, ursprüngliche erfüllt. Leben und Botschaft des heiligen Stephanus sind Fragmente geblieben. Mit der Steinigung bricht das je ab, aber er hat freilich seine Botschaft und sein Leben erfüllt. In seiner Passion ist er eins geworden mit Christus. Prozess und Sterben des Stephanus ähnelt der Passion Christi. Wie der gekreuzigte Herr betet auch er sterbend, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Die theologische Vision zu Ende zu führen und von ihr her die Kirche der Heiden aufzubauen, fiel einem anderen zu, Paulus, der als Saulus dem Mord an Stephanus beigestimmt hatte. Die Kirchenväter sagen dann, dass das zusammenhängt und kein Zufall ist, dass Paulus bei der Steinigung dabei war und er um Vergebung gebeten hat für seine Peiniger, für seine Mörder, dass gleichsam das Opfer des Stephanus den Weg dann geöffnet hat für Paulus, so sagen es zumindest die Kirchenväter. Es segne, heile und behüte sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.